Herzlich willkommen zum Wow Woman Weiblich und Sexy in der Lebensmitte Podcast. Mein Name ist Aloka Wunderwald und ich bin Lebensmittelcoach und Yogalehrerin. Ich zeige dir hier, wie du auf ganz natürliche Weise deine Hormone balancieren, Wechseljahresbeschwerden lösen und deine Energie, Freude und Lebenslust wieder entfachen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute tauchen wir in die spannende Welt des Ayurveda ein und beleuchten, was diese jahrtausendealte Heilkunst speziell für uns Frauen in den Wechseljahren bereithält. Ich freue mich sehr, eine besondere Expertin begrüßen zu dürfen. Daniela, eine erfahrene Ayurveda-Spezialistin, die uns wertvolle Einblicke und praktische Tipps geben wird. Daniela, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja. Danke für die Einladung, Aloka. Freut mich, dass ich mit dir über Ayurveda, zu meinem Hobby und meiner Passion, reden darf.
Ja, schön. Daniela, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin die Daniela Edlinger, lebe in Salzburg, bin klassisch berufstätig nach wie vor und beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit Ayurveda aus ganz persönlichen Gründen. Also so um die 35 hat bei mir ein permanentes Herz halt gepumpert, das Herz ziemlich oft gepumpert. Da bin ich halt habe ich ein paar Ärzte abgeklappert und es gab eigentlich kein Krankheitsbild und ich sollte dann Beta-Blocker nehmen und das war für mich dann so ein Grund, okay, nee, ich möchte wissen, was da ist. Also ich bin so ein bisschen die gern wissen mag, was da ist. Und dann bin ich irgendwie übers Ayurveda gestolpert, habe eine Ayurveda-Ärztin hier in Salzburg gefunden. Und ja, die hat mir ganz klar gesagt, ja, es ist der Akku am Leerwerden. Du hast jetzt die Möglichkeit, deinen Akku wieder zu füllen oder der Akku ist kaputt. Und somit habe ich mich immer mehr wieder mit Ayurveda und allem, was dazugehört, Schwesterndisziplinen, Yoga, Bewegung, Ernährung, also dieses ganze Ding herum, da bin ich einfach reingekommen und es begleitet mich ja mittlerweile seit gut 15, 17 Jahren.
Oh, wow, das ist toll. Also dann hast du ja auch ja persönliche Erfahrung am eigenen Leib quasi sozusagen
Absolut, ja.
erfahren, ne? Und wenn man selber Heilung erfährt durch eine bestimmte Heilmethode oder eine Heilkunst, dann ist man gewillt, da auch noch mal tiefer einzutauchen, ne? Und das hast du ja auch gemacht.
Ich bin Schützin. Ich habe jetzt gerade gelesen, ich bin Schützin und ich möchte den Ursprung erforschen. Und das ist genau bei Ayurveda bei mir wirklich so passiert, genau.
Schön. Ja, Daniela, die Frauen da draußen wissen, haben vielleicht schon von Ayurveda gehört, aber ich denke, viele wissen nicht ganz genau, was Ayurveda ist. Magst du mal kurz erklären, was ist Ayurveda und welche Grundprinzipien stecken dahinter?
Ja, also Ayurveda ist prinzipiell ein Begriff aus dem Sanskrit und bedeutet Wissen vom Leben. Das ist schon wunderschön, das Wissen vom Leben. Und Ayurveda ist einfach ein traditionelles indisches Heilsystem, das sich einfach auf Balance von Körper, Geist und Seele konzentriert. Die Sicht von Ayurveda auf Gesundheit ist eben das, was mich sehr inspiriert hat, weil aus ayurvedischer Sicht gehört einfach viel zusammen, ist ein Zustand voller Vitalität, Widerstandskraft und Lebensfreude. Und Ayurveda sieht halt nicht nur das Symptom an, es zeichnet sich einfach aus, dass es ganzheitlich den Menschen wahrnimmt und ganzheitlich bedeutet das Gleichgewicht der Doshas. Die Doshas werden wir sicher noch besprechen, weil die sind eine ganz bekannte Sache im Prinzip. Es geht um den Normalzustand der Dhatus. Das Dhatus sind die Gewebe. Es geht um Abfallprodukte. Unsere Haare, unsere Nägel sind laut Ayurveda Abfallprodukte. Die werden gut angeschaut, also gespaltene Nägel sagen viel aus. Es geht um unser Verdauungsfeuer und es geht auch um unsere fünf Sinne. Tasten, riechen, sehen, hören, schmecken. Also kommt dazu. Und wir sollen Klarheit und Freude im Geist haben. und Freude in der Seele. Also das ist dieser ganzheitliche Blick auf Ayurveda und Gesundheit. Und das ist einfach, ja, wunderbar. Und die wichtigsten Funktionsprinzipien, die wirklich alle sehr bekannt sind, sind einfach die sozusagen Bioenergien, die Vata, Do also die Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Hast du sicher schon mal gehört, vielleicht
Ja,
irgendwo.
Daniela, ich war ja mal in Indien 2000 und da war ich tatsächlich bei einem ayurvedischen Arzt und war total fasziniert, dass der anhand meines Pulses,
Ja,
der hat auch,
Pulsdiagnostik.
glaube ich, meine Augen angeschaut, ich glaube auch die Hautbeschaffenheit, Zunge, genau, Zunge hat er angeschaut,
Nägel.
konnte er Nägel, das weiß ich nicht mehr ganz genau, das ist schon länger her, aber ich war fasziniert, dass der jetzt nicht wie ein Arzt hier zulande halt nach Symptomen fragt, sondern mich angeschaut hat und mir dann eigentlich sehr schnell auch eine Diagnose stellen konnte, sozusagen. Und der meinte halt, damit bin ich dann zum ersten Mal mit diesen Doshas auch in Kontakt gekommen, dass ich ein Pitta-Typ sei mit etwas Vata und gar kein Kapha oder kaum Kapha. magst du mal ein bisschen erzählen, welche Rolle spielen diese Doshas, Vata, Pitta und Kapha, in unserem Körper?
Ja, also gar kein, also wir haben alle alles in uns. Mal ganz wichtig, jeder Mensch hat Vata, Pitta, Kapha in sich. Ja, und die Doshas sind einfach die grundlegenden Energien, die einfach in jedem Mensch vorhanden sind. Das muss man, also gibt niemand, der nicht alles drinnen hat. Die Doshas setzen sich aus den Elementen zusammen. Es gibt Vata, das ist aus Luft und Raum und das steht für Bewegung und Kommunikation. Also du hast auch viel Wasser. Dann haben wir Pitta, Feuer und Wasser. Das ist einfach verantwortlich für die Transformation und für den Stoffwechsel. Und dann Kapha ist aus Erde und Wasser und repräsentiert halt die Stabilität, also auch das Gewebe. Alles, was wir sehen, alles, was sichtbar ist, ist Kapha. Also du wärst nicht da, gar kein Kapha dafür. Und jeder hat halt seine spezifische Kombination der Dinge, ja. Also, und alle sind wichtig. Also es gibt nichts, was nicht wichtig ist in dem Sinn. Und sie haben ihre Eigenschaften. Und was ich halt so spannend finde, es ist auch mal im Körper, wie du sagst, also Kapha sitzt zum Beispiel in der Brust, in der Lunge. Ja, das ist jetzt also ist einfach die körperliche Stabilität, sorgt für Körperstruktur und für den Widerstand und den Flüssigkeitshaushalt. Also da ist einfach, und der Sitz vom Kapha ist hier in der Brust. Was wichtig ist zu wissen, ist, dass die Doshas nicht nur Menschen sind, sondern rundum herum. Ja? Und spezifisch finde ich spannend, dass die Jahreszeiten definiert sind. Also wir haben jetzt später Winter, Frühling, da ist gerade Kapha-Zeit. Da ist oft Brusterkrankung, also da haben wir es oft mit Grippe, Schnupfen und solche Sachen kommen da raus. Was ich spannend finde, ist, dass auch unsere Lebensabschnitte nach den Doshas eingeteilt werden können. Und das ist dann auch so logisch, weil Kapha, Gewebe, ja, wann bauen wir am meisten Gewebe auf? Wenn wir auf die Welt kommen, bis 12, 13, 14, bis wir halt den Wachstum haben, da ist die Kapha-Zeit für uns. Und wenn man es zyklisch betrachtet, ist es auch, also weiblicher Zyklus betrachtet, finde ich es auch super spannend. Wann haben wir die Kapha-Zeit? Nach der Blutung, bis zum Eisprung, weil dann bauen wir wieder Gewebe auf. Also das ist einfach so ein schlüssiges System. Pitta, das Bewegungs- oder Transformationsprinzip, sitzt in der Leber, Milz und im Dünndarm. Da haben wir Wärme, Energieproduktion, Stoffwechsel und die Verdauungsfunktion. Und das ist im Spätfrühling und im Sommer ganz, ganz stark im Außen. Das heißt, jeder, der schon eine Pitta-Dominanz hat, der muss gerade im Sommer, im Spätsommer schauen, dass er das Pitta wieder mehr runterbringt. Also man kann sich da immer ganz, ganz gut orientieren. Was ist noch? Also wir haben von der Chronobiologie her ist es das Pitta in dieser Schaffensphase, die wir haben, also von der Pubertät weg bis kurz vorm Wechsel. Da arbeiten wir, da sind wir im Transformationsprozess, da setzen wir um. Ganz logisch. Jetzt weißt du sicher, wann Pitta im weiblichen Körper aktiv ist, in der Hormongeschichte.
In der
Dann,
Pubertät nehme ich an.
naja, genau, Pubertät von Jahreszeit her, vom Zyklus her ist es beim Eisprung.
Ja.
Logisch, da setzt man um, da arbeitet es. Genau, und dasselbe kann man dann beim Kapha wieder sehen. Kapha sitzt im Dickdarm, also das ist der Hauptsitz, das Bewegungsprinzip. Wir haben da ja Körper, Geist und Seele und der Prozess der Ausscheidung, der wird vom Vata bestimmt. Also unruhige Gedanken, wenn zu viele Gedanken da sind, da läuft Kapha im Kreis. Ja, also das merkt man dann. Oder ja, wenn die Verdauung stockt oder die Verdauung zu viel ist, auch da ist zu viel Wasser da. Kann man immer gut beobachten. Dann, wann ist es in der Umgebung präsent? Spätherbst und früher Winter. Kälte, Wind, Bewegung, immer wieder wechseln. Das ist auch Wasser, zeichnet es im Wetter aus. Alter ergibt sich jetzt ab dem Wechsel, wie man richtig sagt. Da ist das Vata dann wirklich dominant und logischerweise im weiblichen Zyklus dann wieder bis hin zur Blutung. Also nach dem Eisprung bis hin zur Blutung ist das Vata im weiblichen Zyklus quasi treibend und präsent. Und das kann man dann auch immer wieder gut beobachten. Ich glaube, ja, gedanklich oder mit dem PMS und solche Sachen. Also das Da weiß man, wenn man die Eigenschaften so ein bisschen kennt von den einzelnen Doshas, dann ist man da recht, kann man sich selber gut beobachten und erkennen, aha, jetzt geht das eine über oder da bin ich gerade mit dem anderen gesegnet oder halt nicht ganz in Balance.
Interessant, ja, sehr interessant. Heißt das, habe ich dich richtig verstanden, dass gerade in den Wechseljahren das Vata sehr dominant ist? Sprich, ja, also wir haben bestimmte Beschwerden, die aufgrund dieser Disbalance auch zustande kommen. Oder wie sieht die Ayurveda die Wechseljahre?
Naja, Disbalance. Also wir haben ja alle einen gewissen Anteil in uns. Jetzt wenn ich sage, ich bin ein starker Kaffertyp zum Beispiel, dann ist mein Anteil von Vata relativ gering. Dann ist es, wenn Vata im Außen ist, für den Kaffertypen nicht so schlimm. Bin ich aber schon in meiner Konstitution ein Vata-Typ und habe ich dann noch gerade Winter, dann bin ich sehr, sehr gefordert, dass ich das Vata in mir reduziere, weil es im Außen stark da ist. Ja? Und das gilt halt bei allen Prinzipien. Also wenn ich jetzt ein Vata-Typ bin, ja, und gerade in der Phase nach dem Eisprung, dann muss ich mein Vata wesentlich stärker runterholen, damit es nicht in Disbalance ist. Also diese Prinzipien sind immer auszugleichen. Und wenn man weiß, aha, jetzt ist im Außen die Hitze da und ich bin ein Pitta-Typ, ja. Ich muss mich reduzieren, ich muss mich mehr kühlen als andere. Ich vertrage eigentlich, obwohl ich so gern in der Sonne bin, sollte ich ein bisschen rausgehen aus der Sonne und mich öfter abkühlen. Also das ist einfach für mich ist es dann irgendwie, hat so Klick gemacht und dann habe ich mir gedacht, das ist so logisch, dieses System. Wenn man halt, man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, auch mit den Eigenschaften, wie du richtig sagst. Also Trockenheit zum Beispiel, ja, also, aber das ist ein Vata. Also Vata ist trocken. Wenn man trockene Haut hat, hat man Disbalance im Vata, zu viel Vata. Und dann heißt es einfach, das kann ich behandeln mit Öl zum Beispiel. Trockenheit, da gibt es ja, also die Ayurvedis kennen das, die Abhyanga. Eine Ölmassage, wunderbar, wohltuend, richtet einen richtig gut aus. Perfekt.
Ja, da
Und
bin ich auch schon in den Genuss gekommen, also in
ja,
Indien.
herrlich.
Das war mit diesem Stirnguss, das war schon ganz besonders, ja. So eine
Ja.
Ayurveda-Maschine. Das war auf Sri Lanka, genau, auf Sri Lanka. Massage bekommen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Wie, du hattest das schon so ein bisschen angedeutet. Wie kann ich denn jetzt mit Hilfe von Ayurveda gerade diesen Wechseljahrsbeschwerden in der Menopause oder in den Wechseljahren entgegenwirken? Dafür brauche ich dann schon ein bisschen Wissen darüber, wo steht die Frau oder was ist so ihr vorherrschendes Dosha, oder?
Ganz wichtig, ja, das hilft natürlich unheimlich, weil wenn man das weiß, dann weiß ich auch, wo muss ich balancieren, wo sind meine Stärken und meine vermeintlichen Schwächen und wo kann ich dagegen wirken. Ja, es sind einfach, man muss die Eigenschaften der einzelnen Doshas haben. Also man kann das im Prinzip, es gibt schon so eine allgemeine Aussage, Vata-Frauen so, Pitta-Frauen so, Kapha-Frauen so. Aber es ist einfach so, dass wir ja alle Mischtypen sind, ja. Und von dem her ist es sehr, sehr schwer, genau zu sagen, du bist eine Vata-Frau, du brauchst das und das und das. Man muss das einfach individuell anschauen und wo sind gerade die Herausforderungen. Wir haben ja, also jedes Dosha hat ja auch Eigenschaften. Ja, und jetzt Vata im Speziellen, das schauen wir uns diesmal einfach stärker an, weil halt wir in den Wechseljahren, beziehungsweise auch in den Jahren danach, ja, es ist ja so, Vata beherrscht unser Leben bis zum Schluss dann. Ja, das ist das vorherrschende Dosha. Wir trocknen ja aus. Also, wenn man die alten, ja, kann man so sagen, wenn man jetzt, ich denke da immer an diese alten tibetischen Frauen, die ganz viele Falten schon haben, da ist einfach, da sieht man einfach, im Alter trocknet man einfach aus. Ja, das ist so. Und darum kann man sich das auch wiederum so gut merken, dass Vata einfach auch das Prinzip ist der Austrocknung. Es ist kalt, es ist rau, es ist aber auch schnell und leicht, weil man wird auch im Alter, man vielleicht nicht unbedingt schneller, aber eigentlich leichter, man braucht weniger. Also man nimmt ja auch das Leben vielleicht irgendwann einmal etwas leichter, wenn man älter wird. Also
Hoffentlich.
das wäre so das Ideal, genau. Und ich kann schon so ungefähr sagen, was, also wenn man zu viel Vata hat, ja, oder das Vata sehr, sehr hoch ist, dann ist man auch sehr. Also die reine Vata-Frau ist eine Elfe, sage ich immer. Ja, das ist ganz leicht und beweglich. Ist auch so diese typische Katzenfrauen, die sich in alle Richtungen bewegen können. So kann man sich das vorstellen. Ganz lange, zarte Finger. Und die haben aber das Problem oder die Herausforderung, dass das Immunsystem natürlich durch das, dass die so leicht sind und so subtil, fragil, auch nicht so gut funktioniert. Ja, also die müssen immer mehr schauen, dass sie halt sich stabilisieren und gesund halten. Ich glaube, die haben da die höhere Herausforderung. Auch in den Gelenken logischerweise. Ja, wenn man sich so bewegen kann, dann werden die Gelenke schneller Themen haben. Was haben wir noch? Ja, Muskeln und Knochen können halt auch leichter porös werden. Es ist ein Thema, die Osteoporose sieht man ja. Die ist auch im Alter und in den Wechseljahren bei manchen Frauen ein Thema. Da ist einfach auch da sitzt das Vata drinnen. Ja, und zusätzlich Schlafstörungen, ich glaube, das sind so diese allgemeinen Wechseljahrsherausforderungen, die man haben, die treten wahrscheinlich bei Vata-Frauen auch noch häufiger auf, weil einfach diese Unruhe auch im Geist ein bisschen da sein kann. Aber wie gesagt, das sind generell Vata-Herausforderungen. Entgegenwirken kann man den wunderbar eben mit Ölbäder zum Beispiel. Also, du hast das jetzt selbst wahrgenommen, das ist einfach warm, das fühlt sich an, ja, die Trockenheit verschwindet. Also, ich öle mich eigentlich einmal die Woche mindestens ein, weil es einfach abgesehen davon, dass es wohltuend ist, ist es auch Geschmeidigkeit für meine Gelenke. Ja, also, das ist einfach, ja, wichtig. Ich sehe das als wichtig und richtig, genau. Wärme ist ganz wichtig für uns im Prozess des Älterwerdens und natürlich sanfte Bewegungen und auch ja Meditation logischerweise. Also da ist einfach das sich zurückziehen, das Leben quasi nur noch beobachten, wie weniger werken, weniger schaffen. Das ist jetzt einfach auf dem Plan. Und
Ja,
das
Und ich
Warum?
denke mal, dass der Lebensstil natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Und was wir ja auch in der Ausbildung, die Daniela ist ja bei mir in der Ausbildung, der Yoga Mino Balance Ausbildung, da ist ja ein wichtiger Bereich auch die Ernährung, ne? Du kannst wahrscheinlich auch über die Ernährung, über bestimmte Lebensmittel da unterstützen beziehungsweise stärkend auf die Doshas einwirken, nehme ich an, ne? Gibt es da bestimmte Lebensmittel, die du jetzt speziell für die Wechseljahre beziehungsweise für eine Vata-Dominanz empfehlen würdest?
Also beim Vata ist das absolut Wichtigste, dass regelmäßige Ernährung da ist. Also dass so zwischendurch und gerade die sind durch das, dass sie halt immer in Bewegung sind, ist das eigentlich die größte Herausforderung. Aber das ist ein Ritual, dass wenn man zu viel Vata hat, man soll sich wirklich Zeiten setzen, wo man isst und auch sich die Zeit nehmen zum Essen. Also ein warmes Frühstück, ein warmes Hauptmahlzeit und idealerweise auch am Abend noch eine warme Suppe. Und das Interessante ist ja da arbeiten ja auch alle dagegen. In unserem Schlankheitswahn wird halt dann immer Salat, Salat gegessen. Aber das ist eigentlich für uns nicht unbedingt das Ideale. Ja, ich meine, in Maßen ja oder auch im Sommer logischerweise, aber es fordert unser Verdauungsfeuer. Also wenn man starkes Verdauungsfeuer hat, ist es nicht so schlimm, aber das ist halt dann auch wieder sehr individuell. Aber im Prinzip sind leicht gedünstete, warme Sachen wirklich perfekt für Vata-Menschen. Oder auch für uns, wenn wir dann ins Alter, also im Wechsel sind und von der Ernährung her schauen wollen, dass wir unser Vata gut balanciert haben, dann sollten wir einfach weg von diesem Salatwahn vielleicht,
Hm.
wenn man das so sagen darf.
Interessant, weil das mache ich schon ganz intuitiv und da gibt es ja viele Parallelen auch zu der traditionell chinesischen Medizin, die ja auch ganz klar sagen, die Mitte stärken mit warmen Mahlzeiten, mit Porridge, mit warmen Suppen. Und ich auch immer gerne in dem Bereich Ernährung für die Wechseljahre immer wieder sage, bitte auch komplexe Kohlenhydrate, warme Kürbissuppen oder Suppen, die nährend sind, weil unsere Hormone brauchen das und auch unsere Körpermitte, ne? Also
Chi, ja, genau.
unser Verdauungsfeuer, ne?
Ja, das ist Lebenselixier pur quasi. Man sagt man es generell, also frische, regionale, saisonale und vollwertige Nahrungsmittel kann man in dem den Zeitraum immer. Also, aber ich sage mal, das ist ja im Prinzip übers Leben. Also und übers Leben verteilt das Wichtigste. Was wir bei uns reingeben, das ist ja wie, ich sage immer, ist wie unser Benzin. Also wir tanken ja auch den Diesel nicht mit Benzin, sondern geben hochwertigen Diesel rein. Ja? Also es ist einfach so, was wir reingeben, kommt raus. Und das sind dann, wenn ich mich nicht gut ernähre, dann ist es die Haut, die schlecht ist, die Haare, die schlecht sind, oder die Nägel, die brüchig sind. Das sind halt dann diese Erscheinungen, die Abfallprodukte. Da kann man recht gut dran auch lesen. Und wenn man sagt, ja, welche Produkte sind gerade, also so diese Superfoods, wie man sie immer heutzutage schön nennt, für Frauen im Bereich 50 oder ja, 40 plus 50, Äpfel, getrocknete Aprikosen, Datteln, Granatäpfel, Mangos, wird es ein bisschen schwierig mit der Regionalität, aber Rosinen, rote Trauben, Gurken, Kürbis, grüner Spargel, Mandeln, Walnüsse, also wir brauchen auch gesundes Öl. Wir müssen uns nicht nur außen ölen, sondern auch innen ölen und schmieren. Also das ist auch ganz wichtig. Hochwertige Öle. Ja, und von den Gewürzen her, Koriander, Kardamom, Fenchel, Kurkuma, Safran, das sind so diese Superfoods, Kresse. Alles, was eh gesund ist und was sich auch gesund anhört, das gehört jetzt noch mehr auf unseren Speiseplan.
Gibt es so ayurvedische Ernährungsprinzipien, beziehungsweise die TCM hat ja da, also das Kochen nach der TCM ist ja recht kompliziert. Also du sollst ja irgendwie alle Elemente mit hineinnehmen, ne? Das Salz ist dann irgendwie Metall, Zimt ist Erde, was haben wir noch? Wasser, klar, Wasser ist Wasser. Gibt es da sowas Ähnliches auch in der Ayurveda oder wie kocht man ayurvedisch? Also was sind so die Prinzipien? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie du so kochst ayurvedisch.
Also seit ich mehr ayurvedisch oder eigentlich koche ich eigentlich immer ayurvedisch. Es ist immer so, dass ich meist mit Ghee, also Butterschmalz, die Gewürze leicht anröste. Ja? Also so beginne ich immer und dann kommen die Zutaten. Also ich glaube, das ist so dieses Typische, dass es ayurvedisch macht, dass man einfach auch die ge gewisse Gewürze einfach anröstet beim Kochvorgang zu Beginn. Das würde ich jetzt als typisch ayurvedisch empfinden. Also im Kreis kochen, wie es im TCM ist, es ist bei weitem nicht so komplex, sage ich jetzt einmal vom Kochen her. Es sind halt einfach auch wiederum diese Richtlinien, wo man sagt, wie wirken Nahrungsmittel oder Kräuter auf uns. Ja, wenn wir eher so der hitzige Typ sind, dann wäre es eigentlich nicht so gut, Chili zu uns zu nehmen oder sehr scharf zu essen, zu pfeffern. Eigentlich logisch, ja. Aber interessanterweise, gerade wenn man in dem Pitta-Rausch ist, sage ich mal, dann gelüstet es einen ja genau nach das. Das ist dasselbe, wenn ein Kaffertyp, der einfach schon zu viel Gewebe hat, einfach zu sehr noch an Süße klingt und noch mehr von dem will. Also da muss man halt dann schon, also da darf man dann Weisheit wirken lassen und sagen, okay, ich brauche das gerade nicht, es tut mir, es schmeckt mir zwar, aber es tut mir gerade nicht gut und ich gehe halt zu was anderem.
Es ist interessant, was du sagst, weil ich bin ja auch Pitta oder da ist ein starker Pitta-Anteil und ich liebe Scharfes. Ich
Im
Ingwer-Tee,
Winter
Ingwer
sicher kein
überall rein,
Problem.
Chili rein, scharfe Gewürze. Also ich kann es nicht scharf genug haben. Und das ist interessant, was du da sagst. Das werde ich noch mal für mich auch wirken lassen. Also dass das nicht immer gut ist, nur weil man da so einen Hype drauf hat.
Ich glaube, es ist auch ein Unterschied und da bin ich wieder bei den Jahreszeiten. Ich glaube, dass es dich weniger, wenn kein Problem ist, das im Winter zu machen, weil ja draußen die Kälte ist. Aber wenn draußen auch Hitze ist und du auch also Hitze in dir schon hast und dann das nochmal mit Feuer anzündest, mit Chili, dann wird es brenzlig. Dann kommen halt Wutausbrüche oder solche Geschichten dazu. Oder eben auch Übersäuerung und die ganze Sache, die man halt dann hat, wenn es zu scharf wird. Es ist halt immer, und da bin ich bei der Balance, es ist immer herausfindig, okay, ist es jetzt noch stimmig? Bin ich noch klar im Geist und bei meinen Sinnen oder agiere ich vielleicht, weil das Essen, die Nahrung wirkt ja natürlich auch auf den Geist, agiere ich so, dass ich nicht mehr ganz im Reinen mit mir und meiner Umwelt bin, weil das ist ja auch ein gutes Zeichen. Also wenn ich nur im Ärger, nur im Zorn bin, dann muss ich mir auch einmal anschauen, okay, vielleicht kann ich bei meiner Ernährung ein bisschen was ändern, ein bisschen sattwige Ernährung, also kein Koffein, kein Alkohol, dann kommt man da wieder runter und auch, also ja. Meine Ärztin hat zuvor gesagt, kein Schweinefleisch. Ich habe eigentlich nicht, ich wurde nicht zum Vegetarier aufgrund vom Ayurveda, weil ayurvedisch eigentlich nicht also den Vegetarier ausruft, sage ich mal. Aber sie haben wenig Fleisch und also der Großteil ist schon gemüselastig, muss man dazu sagen.
Ja.
Und Hülsenfrüchte, genau.
Ich hätte das gerne früher gewusst, weil als es bei mir mit den Wechseljahren anfing, war ich, glaube ich, sehr stark, also ist mein Pitta sehr stark in die Höhe gegangen. Ich hatte Nachtschweiß, also ich habe dreimal die Nacht Nachthemd gewechselt. Ich hatte Wutausbrüche, sehr viel. Also
Ja.
ich bin eher von meinem Temperament, dass ich dazu neige. Und ich habe nicht gewusst, dass ich mit einer scharfen Ernährung das Ganze auch noch befeuere. Und ich habe damals auch mehr Kaffee getrunken. Da merke ich auch, dass mir das richtig gut tut. Und wir wissen ja auch aus dem hormonfreundlichen Ernährung, dass Kaffee einfach total schlecht ist für unsere Hormone, weil es einfach den Cortisolspiegel nach oben schießt. Und aber nochmal in Bezug auf die Doshas dann eben auch noch das Pitta
Das
auch.
Peter.
Was natürlich Hitzewallungen macht, ne?
Ja.
Nach oben
Es
schiebt.
gibt einfach Nahrungsmittel, die Hitze fördern. Ja, ich meine, Ingwer ist so ein Beispiel, das wird immer wieder genannt, wie gesund es ist und wie toll. Ich mag ihn auch super gerne, aber in Phasen, wo mir schon heiß ist, wenn ich da noch Pitta reinwürze, dann ist es einfach ein Blödsinn, ja. Und da kann man mit, also da ist der frische Ingwer, ist da noch heißer, wenn ich schon sage, ich brauche einen Ingwer rein, also dann nehme ich den getrockneten. Der dürfte nicht so so hitzend sein oder erhitzend sein. Also das ist auch ganz spannend. Da kann man viel machen, ja. Und mit kühlenden Kräutern natürlich detto, ja. Also wenn du schon Hitze in dir hast, dann nimm bitte Minze, dann nimm Salbei, Thymian. Das sind einfach Kräuter, die kühlend wirken. Aloe Vera ist natürlich auch super regenerierend. Das kann man dann wirklich gut verwenden und da kann man gut einfach wieder runterkommen.
Ja, du hattest eben schon erwähnt, dass es auch bestimmte Heilmittel, Kräuter, Gewürze gibt, die eben sehr regulierend wirken in den Wechseljahren, wie Ashwagandha und Shatavari. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja, also ich habe es in meiner Kochapotheke drinnen. Ich würze es immer wieder drüber, weil einfach die Literatur sagt, Shatavari, Ashwagandha, das sind einfach die Heilmittel für die Frauen. Bei uns, also im Europäischen, kennen wir ja den Frauenmantel, den Rotklee. Irgendwas gibt es noch, was ganz bekannt ist und dessen Namen mir gerade nicht eingefällt.
Ginseng,
Ginseng ist jetzt auch nicht ganz, ja. Kommt wieder. Genau, also und ich finde es gut. Ich denke, es wird helfen. Also es wird jetzt ums, nicht in den Literaturen nicht umsonst stehen sozusagen. Ich würde es aber nicht einfach nehmen. Ich würde da schon einen Ayurveda-Praktiker oder einen Ayurveda-Arzt aufsuchen und sagen, also welche Beschwerden hat und wie sinnvoll ist es dann, das wirklich zu nehmen. Also in der Küche mal drüber zu würzen, kein Thema, aber jetzt wirklich das als fixer Nahrungsergänzungsmittel auf selbst Verschreibungsbasis aber da würde ich nichts machen. Ja, also ich meine, es ist so, also die Kräuter, Gewürze, das sind Heilmittel, ja. Also ich bin eine Freundin von Kuren, ja, wo ich immer wieder sage, gewisse Kräuter soll man einfach nur über einen gewissen Zeitraum nehmen. Also Aloe Vera. Ich trinke immer so kurphasenweise Aloe Vera für einen Monat und dann ist es wieder Schluss fürs Jahr, ja, weil das ist einfach ein Heilmittel und das reinigt uns, das kühlt uns und ist super, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Heilmittel auf Ewigzeiten wirkt, wenn man es immer trinkt und immer zu sich nimmt. Ja? Also da bin ich vorsichtig, sage ich jetzt einmal. Da würde ich jedem zur Achtsamkeit raten und sagen, wie viel regelmäßige Einnahme von dosierten Gewürzen sind wirklich gut für mich. Ja? Das mal netto.
Ashwagandha ist ja auch ein super Hilfsmittel für alle, die starke Schlafstörungen auch haben, ne?
Absolut beruhigt den Geist.
Auf welches Dosha wirken denn diese Kräuter? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen? Nee.
Nee, da bin ich bei der Körperintelligenz. Unser Körper nimmt ja das, was es braucht und holt sich das raus. Setzt natürlich voraus, dass wir unsere Körperintelligenz auch nutzen und dass wir ihm die Möglichkeit geben, dass wir ja, das Feld dafür vorbereiten. Und das ist eine gute Reinigung, einfach auch immer wieder, dass das gut wirken kann.
Ja, gut, also das war ja mehr jetzt so auf der Ernährungsebene, Lebensstil. Wie sieht es denn aus? Hat Ayurveda auch, du hattest so ein bisschen auch erwähnt, Yoga, Meditation, hat Ayurveda auch Werkzeuge, um mehr Gelassenheit, Balance, emotionale Balance in den Wechseljahren zu finden, bereit?
Ja, also mein Yoga Meditation, das sind einfach Schwesterndisziplinen, ja. Also die kennt man, es gibt das Ayur-Yoga, das halt darauf basiert, dass ich sage, okay, ich bin jetzt ein Pitta-Typ, wie gleiche ich das Pitta aus? Da kann man schon auch gezielte Yoga-Übungen machen oder eben die Anzahl der Asana und die Länge, wie man Asanas hält, einfach entsprechend anpassen. Was im Ayurveda so die Schatzkiste für mich ist, und das ist auch ein bisschen verbunden mit dem Yoga, das ist einfach diese Morgenroutine, die wir im Ayurveda haben und die ich auch jedem ans Herz legen kann. Das ist einfach die Zungenreinigung, das Zungenschaben, das Ölziehen, Neti, die Nasenspülung, die Augen auswaschen. Das sind so diese klassischen Reinigungsübungen, die man im Prinzip in der Früh macht. Und Einölen ist natürlich auch eine Ayurvedische. Ich muss nicht unbedingt eingeölt werden. Man kann sich ja auch relativ selber einölen, selber mal mit Öl massieren. Was ich sehr, sehr gerne mache, gerade wenn ich merke, okay, der Kopf brummt, ist auch die Haare mit Öl, also die Kopfhaut mit Öl einzureiben und einzumassieren und sogar über Nacht das Öl einziehen lassen. Da gibt es dann ein spezielles Shampoo, dass man das wieder rauskriegt. Das finde ich auch, ist ein bisschen Ayurveda-spezifisch. Und sonst ist tatsächlich glaube ich, die Ernährung das Hauptmerkmal, weil Meditation, Yoga, ja, das fließt ineinander über. Und es ist halt so, dass die Ernährung auf uns einwirkt, ja. Und wenn ich die Doshas ausgleiche, dann fällt mir ja das andere, also dann bin ich ja ausbalanciert. Und wenn ich das mit der Ernährung gut hinkriege, dann sorge ich ja automatisch auch, glaube ich, besser für mich. Also ist ja so eine Schleife, die wir dann da ziehen. Wenn wir bei der Ernährung achtsam sind, uns die Zeit dafür nehmen, ein meditatives Essen, ja, nicht Zeitung lesen daneben oder irgendwelche E-Mails beantworten und schnell, schnell essen. Also das Essen zelebrieren ist vielleicht ein ayurvedischer, aber auch yogischer Ansatz. Sich einmal hinsetzen, vielleicht sogar ein Dankbarkeitsritual rauszumachen und sagen, ja, wow, wie reich bin ich, dass ich hier so eine große Variation von verschiedenen Dingen habe, wie weit die gereist sind und ich darf sie jetzt essen. Ja, also dann kann man das eigentlich recht schön zelebrieren. Und ich glaube, das ist bei uns ein bisschen verloren gegangen, dass wir die Wertschätzung der Ernährung gegenüber haben. Das ist halt Fast Food, na, das ist unser Benzin, unser Tank. Also das muss nicht fast sein, das muss wertvoll sein, das darf zelebriert werden. Und ich glaube, Essen sollte zelebriert werden. Vielleicht ist das auch ein ayurvedischer Gedanke noch, genau.
Schön, ja, und natürlich auch die Massagen, ne, die ja auch mit reinspielen.
Unbedingt.
Also,
Unbedingt.
die Selbstfürsorge, ne, die ayurvedischen Selbstfürsorge, wie du auch gesagt hast, die Reinigungsrituale. Das Ölziehen mache ich seit einigen Jahren. Das habe ich für mich wiederentdeckt. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Und ich war dann bei meinem Zahnarzt, also weil ich jetzt, weil ich was nachschauen lassen wollte, und er meinte: Dein Zahnfleisch ist aber gut geworden. Und ich nur innerlich gelächelt. Und dann habe ich so gesagt: Ja, ich mache auch jeden Morgen das Ölziehen. Also ich habe wirklich das Gefühl, seitdem ist mein Zahnfleisch viel besser oder viel fester
Ja.
und blutet weniger, ja.
Ja, das ist ja das Schöne. Also auch wenn man wieder zum Öl zurückgeht und sich einölt, auch für die Gelenkschmiere. Also das Öl baut einfach wieder was auf, ja, Öl stärkt. Und das merkt man unmittelbar also ich merke es auch beim Zahnfleisch, beziehungsweise auch beim Zahnstein zum Beispiel, dass der nicht mehr existiert, mehr oder weniger. Also ich mache es jetzt auch regelmäßig schon seit eigentlich 3 Jahren und finde, es dauert. Ja. Also ich hatte Phasen, wo ich es wieder abgestellt habe und dann habe ich aber gemerkt, okay, da fehlt mir jetzt schon was. Also das ist immer am Anfang, bis man es quasi als Ritual drinnen hat, dauert es einfach. Aber wenn man es dann hat, ist es wie Zähneputzen. Das tut man ja im Idealfall auch. Dauert halt dann ein bisschen länger. Aber dass die Zeit, die man sich da für sich nimmt, erspart man sich dann bei anderen Dingen, weil brauche ich nicht zum Arzt laufen oder habe einfach keine Beschwerden oder weniger Beschwerden, weil Beschwerden, ja, werden kommen, wir werden älter. Es ist einfach der Puls, also der Gang der Dinge, sage ich jetzt, aber man kann das recht gut beeinflussen oder positiv beeinflussen, glaube ich. Hoffe ich ja.
Ja, Daniela,
Hoffe ich ja.
erzähl doch mal kurz, wie macht man dieses Ölziehen? Weil es kann ja durchaus sein, dass eine Frau sagt, oh ja, das würde ich gerne mal ausprobieren. Wie mache ich das ganz konkret?
Also ich verwende zum Beispiel Kokosöl, weil ich leichte Entzündungen auch immer wieder habe, vermische das mit Kurkuma und nehme da einen Löffel Kokosöl und ziehe das einfach von links nach rechts. Beim Kokosöl ist halt das Problem, das wird ein bisschen wird hart. Also da sollte man das, also gerade im Winter stelle ich es dann immer auf die Heizung und dann zieht man das einfach von links nach rechts, von oben nach unten. Ist auch gleichzeitig auch super. Gymnastik quasi für die Gesichtsmuskeln. Einfach hin und her, rauf, runter. Ja, man kann das machen, 5, 10 Minuten. Spuckt es dann bitte unbedingt in eine Küchenrolle, nicht in den Ausfluss, weil den verstopft es dann. Und dann spült man den Mund aus, putzt sich die Zähne und gut ist.
Ja, ich finde das großartig. Ich habe morgens, wenn ich das nicht mache, dann fehlt mir was. Also ich merke wirklich, das ist so ein schönes Mundgefühl auch. Und
Absolut.
was ich auch festgestellt habe, dass ich weniger empfindlich bin für Viren, Bakterien, also gerade so im Winter, im Herbst, wenn viele Erkältungsviren rumfleuchen und kreuchen, dann ist ja, das geht ja auch viel über den Mund, dann bin ich schon viel gewappneter. Also ich bin eigentlich viel weniger krank.
Ja, also ich praktiziere auch das Neti, also die Nasenspülung mit Salzwasser, die finde ich auch sehr, sehr, sehr gut. Also ich bin Allergikerin, ich tendiere ab und, also ich tendiert, ich sage mal, ich tendierte zu schnellen Allergien. Hausstaub habe ich noch nicht ganz raus. Also wenn ich Kleidung zum Beispiel, die ich eingelagert habe, über den Sommer die Winterkleidung rausmache, dann muss ich die unbedingt durchwaschen, weil wenn ich in die Kleidung reinschlupfe, dann fängt die Nase und der Hals zum Jucken an. Also da merke ich, okay, es ist noch nicht ganz weg mit meiner Allergie, aber sonst habe ich keine Allergien mehr. Also, und da ist es einfach wichtig auch, und das mache ich auch täglich, weil es auch gerade jetzt in der Kafferzeit wieder super ist, wenn man die Nase spült mit ein bisschen Salzwasser auf der einen Seite, auf der anderen Seite und dann ganz wichtig, bitte Öl wieder raufziehen. Also die Nasenspülung, auch bitte, wenn man verkühlt ist und man spült die Nase mit Salz, dass man wieder durchkommt, immer Öl nachziehen, weil sonst trocknet sonst die Schleimhäute zu sehr aus. Das ist noch so der Insider-Tipp.
Ja, interessant, das ist toll, danke. Ja, also Daniela, es gibt bestimmt viele Zuhörerinnen, die sagen, boah, da möchte ich tiefer einsteigen, ich möchte mal wissen, was ich für ein Typ bin und was ich speziell für meinen Dosha-Typ machen kann. Wie können die Frauen mit dir Kontakt aufnehmen oder was hast du an Angeboten bereit?
Also ich bin kein, also in Österreich muss man Ayurveda-Praktikerin sein. Ich habe meine Ausbildung in Deutschland gemacht. Die zählt jetzt hier in Österreich nicht. Das heißt, ich bin nicht mit Ayurveda selbstständig. Ich mache mit einer Freundin Yoga- und Ayurveda-Tage. Sie ist Ayurveda-Köchin. Da kochen wir gemeinsam themenspezifisch. Wir haben zum Beispiel jetzt am 5. April machen wir einen Yoga- und Ayurveda-Tag, der nennt sich Kurswechsel 40 plus, weil wir eben mit 40 beginnen, in den Kurs zu wechseln sozusagen. Und da geht es eben um die Ayurveda-Ernährung in den Wechseljahren, beziehungsweise auch, wie ich mit Yoga Körper, Geist und Seele wieder in Einklang bringe und auch meine Doshas ausgleiche dadurch.
Schön, das hört sich toll an. Also Ihr Lieben da draußen, ne, ich gebe das alles nochmal in die in den Beschreibungstext, ne, auch die Webseite beziehungsweise die Kontaktdaten von Daniela, wo ihr euch da melden könnt oder anmelden könnt. Und das findet sicherlich in Österreich statt, ne?
Findet in Österreich statt, in Wels, genau.
Ja, schön. Das ist ja auch immer ein Besuch wert. Ich liebe Österreich. Ich liebe die Berge in Österreich. Und ja, das ist doch vielleicht auch eine gute Möglichkeit, das mal zu verbinden. Gut, ja, Daniela, hast du noch so abschließend drei Tipps, Top-Tipps, die du den Frauen mit auf den Weg geben möchtest? Also, wenn sie jetzt nicht gleich eine Ayurveda-Ausbildung oder eine Ayurveda-Behandlung bei dir buchen oder zu dir kommen fürs ayurvedische Kochen, was sind das für drei Dinge, die du empfiehlst? Gerade Frauen in den Wechseljahren.
Also ich habe drei Schlagwörter aus meiner Ausbildung. Also mein Ausbilder hat gesagt, bitte, ihr könnt alles vergessen, aber tut euch selber einen Gefallen. Es geht um Reinigung, Nährung und Balance. Also wenn man sich diese drei Wörter merkt, Reinigung, Nährung und Balance, dann hat man Ayurveda begriffen. Weil Ayurveda, also hat schon einen Fokus auf Reinigung mit der Panchakarma. Das ist wirklich eine Grundreinigung, wo man wirklich sagt, okay, man reinigt den Körper durch. Und Frauen in den Wechseljahren sollten wesentlich öfter detoxen. Ja, die Reinigung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktum. Wir verlieren unsere monatliche Entsäuerung, sage ich jetzt mal. Und da gilt es wirklich wieder in die Balance zu kommen. Nährung ist einfach besser, wenn man die auf einen gereinigten Körper bringt, ja, wirkt besser. Es hat keinen Sinn, Nahrungsergänzung in einen Darm einzuwerfen, der nicht gereinigt ist. Also hat schon auch Sinn, aber nicht diesen Effekt, den sie haben sollten. Da muss ich wesentlich mehr machen. Und dadurch balanciere ich mich auch aus. Und die Balance, die geistige, körperliche Balance, Anstrengung und Entspannung, da muss man auch immer dran arbeiten. Also diese drei Wörter kann ich allen Frauen in den Wechseljahren und allen Frauen, die davor sind und die danach sind, und allen Menschen überhaupt mitgeben, weil das war so meine Quintessenz vom Ayurveda: Reinigung, Nährung und Balance.
Oh, vielen lieben Dank, Daniela, für deine wertvollen Einsichten und deine schönen Erklärungen, was Ayurveda ist und wie wir es nutzen können. Ja, vielen lieben Dank auch an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich gerne über eine Bewertung und teilt es auch gerne mit Frauen, die von diesen Tipps auch profitieren können. Und ja, ich danke dir, liebe Daniela, dass du dabei warst und diese tollen Tipps und diese Einsichten mit uns geteilt hast. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bleibt im Einklang mit euch selbst und ja, beherzigt diese drei Dinge: Reinigung, Nährung und Balance. Das hilft euch sehr in den Wechseljahren. Ja, und wenn ihr tiefer einsteigen wollt, dann nehmt Kontakt auf mit Daniela. Vielleicht habt ihr auch schon Lust, im April dabei zu sein, wenn sie mit ihrer Kollegin kocht und Yoga macht, ne?
Genau, ich freue mich drauf.
Ja,
Danke,
alles,
Herr
alles
Hofstetter.
Liebe. Vielen lieben Dank, Daniela.
Danke,
Tschüss.
tschüss.